Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Herzlich willkommen zu einer Reportage, die Einsichten in den deutschen Pflegealltag gibt. Auch jenseits von Stress und Überforderung. Unser Gesundheitswesen steht ja seit der Corona-Pandemie ganz besonders in der Kritik. Durch die ständige Berichterstattung in den Medien kam ans Tageslicht, was längst alle wussten, die es wissen wollten. Es fehlt überall an Personal und die Arbeitsbedingungen sind miserabel. Viele Pflegekräfte gehen raus aus dem Job, der eigentlich mal ihr Traumberuf war. Aber manche bleiben, ganz bewusst, und sie geben alles und zeigen, wie es auch anders gehen kann. Wolf Sören Treusch hat sie gesucht und gefunden.
Ein kurzer, kräftiger Druck auf den Hebel. Mehrmals die Stunde desinfiziert Schwester Sabrina ihre Hände. Neben dem Mund-Nasenschutz ist der Desinfektionsmittelspender das Symbol der Corona-Pandemie geworden. Auf Station 4a im Sana-Klinikum in Berlin-Lichtenberg steht einer mitten im Schwesternzimmer. Fast unscheinbar, dennoch allgegenwärtig. Sabrina Dijuns, 39, leitet die Pflegestation für Gynäkologie und Gastroenterologie. Unter normalen Umständen werden hier fast nur Frauen versorgt. Doch was ist in diesen Zeiten normal? Es ist der 10. November 2021. Seit einigen Tagen steigt die Zahl der Corona-Infektionen wieder deutlich an. Die Klinikleitung hat daher beschlossen, die Mehrzahl der Betten auf Station 4a für Corona-Patienten bereitzustellen.
Die meisten Patienten kommen entweder, weil sie Covid haben und dazu eine respiratorische Insuffizienz, also einfach nicht genug Sauerstoff kriegen, Sauerstoff brauchen, ja, oder generell vom Allgemeinzustand her ziemlich abgebaut haben. Oder wir haben natürlich Patienten, die kommen jetzt akut, wegen, sage ich mal, einem Blinddarm oder irgendwas. Wir machen ja bei einem Schnelltest, wenn die dann positiv getestet werden, kommen die auch zu uns auf die Station, weil wir die ja nicht zwischen die Gesunden auf die normalen Station legen können.
Gemeinsam mit einer Kollegin versorgt Schwester Sabrina heute 10 Corona-Patienten. Alte Geimpfte und junge Ungeimpfte, erzählt sie. Allen ginge es schlecht, sonst wären sie ja nicht hier.
Ja, Sana-Klinikum 4a. Bin ich da jetzt richtig im Seniorenheim?
Als Pflegeleiterin muss sie jedoch auch auf dem gynäkologischen Teil der Station zugegen sein. Telefonieren, organisieren, Ratschläge geben, während eine zweite Kollegin sich um die Patientinnen dort kümmert.
Tschüss.
Der Übergang zwischen den beiden langen Fluren ist mit milchig schimmernden Plastikplanen zugehängt, damit niemand zufällig auf den Stationsteil mit den Corona-Patienten gerät. Schon im vergangenen Winter war Station 4a mehrere Monate zur Pandemiestation geworden, komplett. Eine große Herausforderung für die Belegschaft, sagt die Pflegeleiterin. Einige Kolleginnen seien über 50, hätten Vorerkrankungen, es stand ihnen frei, die Station zu wechseln. Doch niemand aus ihrem Team sei gegangen, alle hielten zusammen, trotz der zusätzlichen Belastungen. Und wie ist die Stimmung auf der Station jetzt, nach bald 2 Jahren Pandemie? Bevor sie antwortet, holt Sabrina Dijuns erst einmal tief Luft.
Schwierig im Moment. Die Patienten, die jetzt auf der Pandemiestation lagen, waren halt wirklich vorwiegend schwerkranke, ältere, nicht mobile, demente Patienten, die uns das nicht einfach gemacht haben. Wenn dann der Pflegekräftemangel dazu kommt, ist es halt schwer zu akzeptieren, manchmal auch für einen selber, dass es dann auch einen gewissen Schlüssel gibt. Also an Pflegepersonal zu Patient. Zurzeit 1:7. In manchen Situationen hätte man gerne den Schlüssel 1:1.
Und vor allem würden sie so gern wieder ihrer normalen Pflegetätigkeit nachgehen. Während Schwester Sabrina die Entlassungspapiere für eine Patientin der Gynäkologiestation fertig macht, sieht sie durchs Fenster des Schwesternzimmers, wie einer der Patienten auf der anderen Seite der Pandemiestation plötzlich auf dem Flur steht. Sie reißt die Tür auf, die eigentlich geschlossen bleiben muss.
Nein, bitte. Ich komme nachher nochmal rein, okay? Ich komme noch einmal den Rücken einreihen.
Covid-positiv getestete Personen sollen ihr Krankenzimmer nicht verlassen. So schreibt es das Hygienekonzept vor. Im Hintergrund klingelt das Telefon.
Ich rede mit dem Doktor und wenn es stimmt, dann lasse ich sie auch gerne ein bisschen rumlaufen.
Auf dem Flur der gynäkologischen Station gibt sie einer Patientin ein Schmerzmittel gegen Verkrampfungen und Menstruationsbeschwerden. Als die Frau das Aufnahmegerät sieht, platzt es aus ihr heraus.
Ich kann Ihnen sagen, was die Krankenhäuser brauchen. Mehr Personal. Das ist eine absolute Grundaussage. Ja.
Ich glaube, sehen ganz viele so.
Das ist einfach so.
Geht
alles den Bach runter hier, das Gesundheitswesen.
Pflegenotstand, Personalmangel, schlechte Bezahlung. Das Thema Pflege beherrscht seit Beginn der Pandemie die Nachrichten in Deutschland. Auch im Sana-Klinikum in Berlin-Lichtenberg. Mehr Personal sei der wichtigste Schritt, um für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen, meint auch Sabrina Dijuns.
Aber wenn ich jetzt jeden Tag fragen würde, wirklich, warum ich das alles mache, dann wäre es auch nicht mehr sinnhaft, hier zu sein. Weil dann ist man ja unglücklich in seinem Beruf. Und ich sage immer, die Hälfte seines Lebens verbringt man in der Arbeit. Nichts ist schlimmer, als da dann total unglücklich zu sein. Ne? Dann hat man irgendwann wirklich Burnout. Es bringt nicht immer was, einfach nur zu Hause zu sitzen und nachzudenken. Man muss halt das angehen, man muss halt machen.
Machen. Für die Pflegeleiterin von Station 4a heißt das, trotz allem genügend Zeit für ihre Patienten rauszuschlagen und möglichst gute Stimmung zu verbreiten, um ihr Team zusammenzuhalten. Ob sie auch schon einmal daran gedacht hat, den Pflegeberuf aufzugeben?
Ja, also ich habe mir überlegt, in die Tierpflege zu gehen, aber ist ja auch Pflege, oder? Also, nein, also so grundsätzlich, das war mein Traumberuf, seitdem ich 14 bin. Ich bin schon wirklich gerne Krankenschwester, arbeite gerne im Krankenhaus.
Desiree! Schatz, guck, ein Beinchen wieder hoch. Hopp, so, super. Ja, ein bisschen stehen, gell?
Im Mannheimer Ortsteil Schönau ist der ambulante Pflegedienst Pflege im Quadrat zu Hause. Es ist der 16. November 2021, früh am Morgen. Im Büro von Gründer und Inhaber Panayotis Neuert, 35, sitzt ein weißes Huhn auf einer Decke.
Das ist unsere Desiree, unser Seitenhuhn. Das sollte ursprünglich eingeschläfert werden, weil es einen Schlaganfall hatte und die linke Seite, also sie kann auf ihrem linken Fuß nicht mehr auftreten, aber wir können uns schweren Herzens von ihr trennen und deshalb ist sie jetzt hier bei uns im Büro zur Pflege. Das ist unser Bürohuhn. Gell, Desiree?
Panayotis, den alle hier nur Jotti nennen, ist überzeugt, dass er Desiree wieder hinbekommt. Er ist überhaupt ein zuversichtlicher Typ. Egal ob Huhn oder Mensch, das wird schon wieder.
Was ist das? Hallo.
Im Eingangsbereich des Pflegedienstes geht es hektischer zu als in Jottis Büro im ersten Stock. Die Pflegekräfte starten zu ihren Hausbesuchen. Zwei fünfjährige Jungen machen einen Antigen-Schnelltest. Wegen Corona ist ihre Kita soeben geschlossen worden.
Es fängt gerade wieder so an wie vor dem Jahr.
Wir haben viele alleinerziehende Pflegekräfte. Was machen die? Die sitzen jetzt ihre Kinder hier bei uns ab, damit sie ihre Touren weiterfahren können. Weil wenn die uns ausfallen würden, hätten wir ein Abdeckungsproblem. Heieiei.
Pflege im Quadrat.
So, Route starten.
Beim letzten Mal hat sich Panayotis Neuert mal kurz hingesetzt und überlegt. Und dann hat er die Ärmel hochgekrempelt, für 1.000 Euro Spielzeug gekauft und im großen Veranstaltungsraum eine betriebsinterne Kindergruppe eingerichtet. Ein Provisorium, aber eines, was womöglich noch öfter gebraucht wird. Doch darum kann er sich jetzt nicht kümmern. Auch er hat einen Termin, ein Pflegeberatungsgespräch. Eine Herzensangelegenheit, erzählt er während der Autofahrt. Gerade bei der Erstberatung könne er helfen, denn viele zu Pflegende wüssten gar nicht, welche Rechte und Ansprüche sie hätten.
Hallo Frau Weiche.
Sein Ziel heute, das Ehepaar Weiche. Er 81, sie 75, beide Pflegegrad 2. Sie erhalten 316 Euro im Monat. Dafür kümmern sich ihre beiden Kinder um die häusliche Pflege. Zusätzlich kommt zweimal am Tag eine Pflegekraft vorbei, Kompressionsstrümpfe zu wechseln. Und zweimal die Woche jemand vom Hauswirtschaftsdienst. Wer zu Hause gepflegt wird und Pflegegeld bezieht, erhält in regelmäßigen Abständen ein Beratungsgespräch.
Okay, und zu dem Beratungsbesuch heute, gibt es irgendwas, was Sie betrügt oder so belastet oder wo Sie mir irgendwie sagen wollen, gibt es irgendwelche Schwierigkeiten bei der Pflege, sprich, brauchen Sie irgendwelche Haltegriffe?
Zu dritt sitzen Sie um den großen Esstisch herum. Das Ehepaar hat einen Teller mit Süßigkeiten bereitgestellt. Es sei alles in Ordnung, erzählen die beiden. Nein, es belaste sie nichts, gar nichts.
Ja, also wir können ganz ehrlich überhaupt nichts sagen über die Mädchen oder Jungs, die da kommen. Das ist immer eine Freude, wenn man das sehe. Gell?
Ach, das, und das haben Sie mir als Chef, das ist auch schön, das ja, für mich. Doch, ja, gut, ja, weil mir gefällt man, das, weil das ist, sowas kriegt man ja nicht so oft zu hören als Geschäftsleitung.
Wir sind so dankbar, dass es so Menschen gibt, gell?
Dankeschön, das ist
dann,
toll.
Was würde man machen ohne die, ne? Buschler wieder heute.
Ja, aber das ist so schön, emotionales, Frau Weiche, weil das ist ja auch, wissen Sie, für mich, ich kriege ja nur negative Sachen, wenn die Schwester
Mehr als eine Stunde plaudern und scherzen die drei miteinander über die ambulante Pflege insgesamt und darüber, welche Süßigkeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pflege im Quadrat am liebsten essen. Plötzlich bemerkt Panayotis Neuert die Kante in der Balkontür. Das wäre doch bestens geeignet für eine wohnumfeldverbessernde Maßnahme, erklärt er dem Ehepaar. Und die zahle die Pflegekasse.
Ich habe Ihnen vorhin gesagt, diese 4.000 Euro für den Umbau, das können Sie hier locker nehmen für eine Metallrampe. Dann können Sie mit dem Rollator hier hochlaufen und wieder runterlaufen. Dass es optisch nicht schön aussieht, sei dahingestellt. Aber ich möchte Ihnen nur sagen, Sie haben aber Anspruch, damit Sie den Balkon benutzen können.
Ja, aber es geht noch so. Ich komme noch geht, ist okay. Raus.
Aber nur, dass
ich bin froh, dass ich so geholfen kriege, wie es ist. Mhm. Da bin ich dankbar drum.
Und ja, aber nur, dass ich es bitte mal gehört habe, Frau Weiß. Ja, schön,
wenn es dran nicht mehr geht.
Richtig, dann sage ich Sie uns Bescheid und
dann
wir beantragen
ich
das.
Mich
und wir machen das für Sie.
Ja, ja.
So, darf ich mal ganz frech fragen, darf ich mir eine Mandarine da klauen?
Sie dürfen.
Am Ende füllt er den offiziellen Beratungsbogen aus, den er bei der Pflegekasse einreichen muss. Pflege sichergestellt, notiert er.
Guten Morgen. Nicht erschrecken, ich bin heute nicht alleine.
Lea Exner, 23, arbeitet seit bald 6 Jahren für Pflege im Quadrat. Ihre erste Kundin an diesem Morgen ist eine alte Frau, die alleine lebt. Ihre Angehörigen kümmern sich nicht um sie. Die Pflegekräfte des ambulanten Pflegedienstes und das Telefon sind ihr Kontakt zur Außenwelt. Lea Exner misst zunächst den Blutzucker.
114. Mhm. Gab es gestern nichts Süßes abends?
Oh, nee. Ja, eingeschlafen.
Oh, eingeschlafen. Das merkt man gleich. Da ist der Blutzucker nicht so hoch, gell?
Sie spritzt der Frau Insulin, verabreicht ihr Medikamente, geht mit ihr ins Bad, wäscht Oberkörper und Intimbereich, die sogenannte kleine Körperpflege, und kleidet sie an. Am Ende macht sie 2 Kompressionsverbände für die Beine. Eine gute halbe Stunde verbringt die Pflegerin bei der alten Frau. Gestresst wirkt sie nicht. Es ist mein Job, sagt Lea Exner. Zu große Nähe, gar Angst vor dem Tod ihrer zu Pflegenden, sollten die Angestellten im ambulanten Pflegedienst nicht haben, findet sie.
Es gibt bestimmt auch schon mal für jemand anderen irgendwie einen Lieblingspatienten, den man halt schon länger kennt. Natürlich, da wird es schwer. Aber man hat sich den Beruf ausgesucht. Man weiß, wie es zugeht. Menschen sterben, das gehört dazu. Und es ist menschlich, jeder muss mal gehen. Und lieber stirbt man in Würde. Und ich finde immer schön, zu Hause zu sterben, in der Umgebung, die man kennt, als irgendwo im Heim oder im Krankenhaus oder sonst irgendwas. Also das ist eigentlich viel besser.
Zurück im Sana-Klinikum in Berlin-Lichtenberg, Station 4a, Gynäkologie. Schwester Jacqueline zieht einer Patientin den Schlauch der Wunddrainage aus der Bauchdecke.
Oh, geht wie Butter, aber muss man sagen. Aber ist eben auch ein Stück weit drin gewesen.
Die Patientin wurde wegen eines Krebsverdachts operiert. Jetzt hofft sie, dass die Schmerzen nachlassen und sie bald nach Hause kann.
Ich kann mich jetzt hier über die Etage nicht beschweren.
Betreuung ist gut.
Sehr gut. Also wenn man Fragen hat oder sonst irgendwas. Man kann klingeln, es ist wirklich immer sofort jemand da. Egal welche Uhrzeit, selbst nachts kommen sie, geben ein Schmerzmittel. Und also ich kann mich persönlich nicht beklagen.
Das ist natürlich jetzt wieder der ungünstige Moment.
Das wäre jede Mal.
Aber auch da müssen wir jetzt mal Prioritäten setzen.
Schwester Jacqueline ignoriert das Telefon. Sorgfältig desinfiziert sie die OP-Narbe der Patientin und macht ein Duschpflaster drauf. Nach einer Viertelstunde verlässt sie das Zimmer. Sie ist allein auf der Station. Pflegealltag im Krankenhaus.
Ja, ist manchmal schon nicht ohne. Dann klingelt es vielleicht gerade noch irgendwo. Man muss so umschalten mitunter. Ja, man hat gerade eine Aufgabe, kann die aber nur halb durchführen oder führt sie durch schnell, weil dann ist schon wieder das Nächste. Am besten möchte man gleich alle zusammen erledigen, ne? Geht ja nicht, das ist logisch. Und vom Personal sind wir eben nicht so viele Leute, dass es so möglich wäre, das besser abzuarbeiten, sag ich mal, zu bearbeiten. Ja, ja, das nochmal. 4a, Schwester Jacqueline, guten Tag.
Ein Angehöriger erkundigt sich danach, wie es seiner Frau geht. Die Pflegerin beruhigt ihn und geht mit dem Telefon ins Zimmer der Patientin. Da sie aus Hygienegründen den Apparat nicht weiterreichen darf, vermittelt sie zwischen den Eheleuten. Anschließend unterhält sie sich noch kurz mit der Patientin. 6,5 Minuten dauert der gesamte Vorgang.
Muss einfach auch sein, finde ich. Ja, man hat ja selber auch einen Anspruch an sich. Wie gehe ich mit dem Patienten um?
Schwester Jacqueline, 53, arbeitet schon ihr halbes Leben als Pflegerin im Klinikum in Berlin-Lichtenberg. Und immer noch gerne, betont sie, das komme von hier. Sie klopft sich demonstrativ ans Herz.
Aber die Umstände, die Arbeitsumstände sind mitunter nicht so akzeptabel, wie auch immer. Wir sind eben alle keine 25 mehr, ne? Und wenn man dann eben 20, 30 Jahre in diesem Beruf gearbeitet hat, mit dieser körperlichen Belastung eben auch, ja, dann merkt man es halt, ne? Und wenn dann die Belastung aber noch mal mehr wird, statt weniger mit zunehmendem Alter, dann merkt man es erst recht, ne?
Hendrik!
Der junge Mann, den die Pflegeleiterin bittet, Kaffee zu holen und die Tassen nachzuzählen, ist Hendrik Bergmann, 16 Jahre alt und zurzeit als Praktikant auf der Station. In Kürze fängt er seine Ausbildung zur Pflegefachkraft an. 3 Jahre dauert sie. Von Kinderkranken bis Altenpflege wird er alles lernen. Spezialisieren wird er sich erst im 3. Ausbildungsjahr.
Ich möchte dann eventuell in die Intensivstation oder in die Rettungsstelle, also wo ein bisschen mehr Action ist. Ja, auch aufgrund des Personalmangels. Die suchen ja ohne Ende und da dachte ich mir, ja, wenn die suchen ohne Ende, dann Medizin war schon immer meins, Pflege. Und deshalb habe ich mich entschlossen, dann in die Pflege zu gehen. Irgendjemand muss ja so einen Job machen.
Schichtdienst, Wochenendarbeit? Die Abbrecherquote unter den Auszubildenden, so der Deutsche Pflegerat, beträgt bis zu 30%. Hendrik sagt, mich macht die Arbeit glücklich. Jugendlicher Enthusiasmus. Sorgen macht er sich eher wegen seiner Kumpels.
Naja, die waren alle auch so ein bisschen schockiert, so, dass ich jetzt auf einmal in der Pflege bin. Also die waren auch sehr überrascht von mir, dass ich das auch durchziehen möchte und machen möchte. Aber die sind froh, dass ich so einen Job gewählt habe. Es ist schon herausfordernd und sie schätzen das auch wert.
Ja, sie können ja nicht aufstehen. Haben wir ja gestern schon probiert.
Während Hendrik das Mittagessen an die Patienten austeilt, muss er nebenbei eine alte, demente Frau versorgen. Er will ihre Windel wechseln, schafft es aber nicht allein, sie zur Seite zu drehen. Also holt er Hilfe. Die einzige Person, die gerade Zeit hat, eine Medizinstudentin, die ebenfalls gerade ein Praktikum auf der Station macht. 20 Minuten brauchen die beiden, dann haben sie es geschafft.
Gut, dann guten Appetit, ja?
Es ist schon stressig, gerade wenn man dann mehrere pflegebedürftige Patienten hat, dann ist es schon sehr aufwendig. Aber das macht Spaß, danach sind sie immer froh.
In Mannheim hat Lea Exner vom ambulanten Pflegedienst Pflege im Quadrat ihren nächsten Termin. Sie versorgt ein altes Ehepaar, genauer den 82-jährigen Mann. Er kann nicht mehr aufstehen. Die Fies, wie er sagt, machen nicht mehr mit.
Mein Mann liegt seit gut einem Jahr im Bett, fest im Bett und braucht auch 2-mal am Tag eben die Unterstützung, dann auch mit dem Windel wechseln und so weiter. Das könnte ich nicht machen. Das wäre zu anstrengend. Nee. Ja.
Ihr Mann hat Pflegegrad 4, schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit. Lea Exner oder eine ihrer Kolleginnen machen jeden Morgen die kleine Körperpflege, 2-mal die Woche die große, duschen oder baden. Den Bauchdeckenkatheter, den der alte Mann zur künstlichen Urinableitung tragen muss, dürfen sie nicht wechseln. Dafür muss er regelmäßig zum Arzt gefahren werden. Auch so eine Folge von Corona, sagt die Pflegerin.
Bei den meisten Ärzten momentan eher so das Problem, dass wenig noch Hausbesuche machen.
Viele können ja gar nicht mehr aus ihren Wohnungen. Deswegen sind wir auch immer so ein bisschen so Übermittler. Dadurch, dass wir dann halt schildern, wie die Situation vor Ort ist und so weiter. Weil die halt eben nicht vor Ort kommen.
Eine schöne restliche Woche, falls
Sie auch. Danke, Jawohl.
Viele Pflegekräfte hadern mit ihrem Job. Darüber berichten die Medien ständig. Lea Exner liebt ihn. Sie könne sich keinen anderen vorstellen, sagt sie. Die alten Menschen seien wirklich dankbar. Schlechte Erlebnisse gäbe es, wenn überhaupt, nur mit dementen oder psychisch kranken Menschen. Da könne es schon mal passieren, dass sie einen schlagen, aber selbst dafür habe sie Verständnis.
Es ist ja meistens nicht gegen einen persönlich was, auch wenn sie es in dem Moment so ausrichten, sondern es ist eher, bei vielen ist es so, sie wollen ihre Unabhängigkeit eben nicht verlieren. Und das ist halt das Schwerste, dass sie am Anfang akzeptieren müssen, da kommt jetzt jemand, der mich unterstützt. Das ist halt sehr schwer für die meisten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich breche mir jetzt beide Arme und mir muss jetzt bei allem geholfen werden, weil es einfach nicht mehr geht. Für mich wäre das auch im ersten Moment unvorstellbar.
Cappuccino, Kaffee, irgendwas?
Cappuccino, gerne.
Ja?
Ja.
Hören Sie, der Jotti ruft zurück.
Im Büro von Panayotis Neuert kehrt für einen Moment Ruhe ein. Das Huhn schläft. Zeit, über Pflege in Deutschland zu sprechen und darüber, wie es dem jungen Mann gelungen ist, innerhalb von 11 Jahren seinen ambulanten Pflegedienst zu einem erfolgreichen Mittelstandsunternehmen zu machen. Mit inzwischen 286 überwiegend Vollzeitangestellten, alle sozialversicherungspflichtig beschäftigt.
Pflege im Quadrat, das ist das, also das Beste, was mir passieren konnte.
Kurzer Steckbrief, groß geworden in einer Zwei-Zimmer-Wohnung überm Puff, wie er gern erzählt. Mit 16 erkannt, was seine wahre Mission ist, Krankenpflege. Mit 24 nach Anstellung in verschiedenen Pflegeeinrichtungen festgestellt, zu viele Grenzen für eigene Kreativität. Ich muss mich selbstständig machen. Das war 2010.
Meine Mutter und mein Papa haben damals ihre Bank angelogen, haben gesagt, sie würden gerne ihre Küche renovieren und hatten dann damals einen Kredit aufgenommen von 25.000 Euro waren das. Und das war mein Startkapital.
Oberste Devise: die Menschen verstehen, ihnen Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Das jedoch versprechen viele ambulante Pflegedienste. Den Durchbruch schafft Pflege im Quadrat 2016 beim Faschingsumzug. Panayotis Neuert ist Jotti der Erste, der Stadtprinz im Mannheimer Karneval. Seitdem kennt jeder und jede seinen Pflegedienst. Alle wollen vom Stadtprinzen versorgt werden. Sein Gesicht wird zur Marke in Mannheim.
Eine Intensivschwester, die im Krankenhaus arbeitet, kann man nicht mit einer Schwester vergleichen, die im ambulanten Pflegedienst arbeitet. Wir machen ganz klassisch die medizinischen Leistungen, Unterstützungen im Haushalt wie subkutane Injektionen, intramuskuläre Injektionen, Kompressionsstrümpfe an- und ausziehen, Medikamenten richten, verabreichen. Das sind so unser täglich Brot, sage ich mal.
Als gelernter Krankenpfleger weiß Jotti, wie es ist, sich um einen Menschen zu kümmern. Als Geschäftsführer weiß er, ab wann das unrentabel wird. Beispiel Ganzkörperwaschung.
Die Pflegekasse zahlt dann einen Betrag X. Hier in Baden-Württemberg kriegen wir für eine Fachkraft dann 31 Euro für eine Ganzkörperwaschung. So, jetzt brauchen wir kein Mathe-Genie sein, um zu wissen, wenn eine Fachkraft schon 19 Euro verdient in der Stunde und 30 Euro verdienen wir bei der Ganzkörperwaschung und es noch kein Auto bezahlt, noch keine Miete bezahlt und noch nichts außenrum bezahlt etc., dass sich das natürlich nicht lohnt.
Deshalb sieht er zu, auch Krankenkassenleistungen zu erbringen. Die sogenannte Behandlungspflege, wie beispielsweise das Verabreichen von Medikamenten.
Also gucken wir dann immer, dass wir so Pakete schnüren, dass die Menschen nicht nur die Ganzkörperwaschung bei uns buchen, sondern auch vielleicht noch, dass wir dann das Medizinische mit übernehmen oder noch eine Viertelstunde Betreuung mit hinten dran hängen, sodass so eine Mischkalkulation entsteht. Die eine Tour, die dann 200 Euro mehr macht, gleicht dann die andere Tour, wo eine reine Waschtour ist, wieder aus.
Fast 1500 Kundinnen und Kunden in Mannheim und Umgebung lassen sich mittlerweile von Pflege im Quadrat versorgen. Das Unternehmen könnte unbegrenzt wachsen. Der Bedarf ist riesig.
Der Pflegenotstand ist da. Tatsächlich brauche ich keine wissenschaftliche Studie oder sonstiges drüber. Ich sehe es in der Praxis einfach. Weil wir selber voll sind, Oberkante, Unterkante, wir sind voll, wir können keine aufnehmen. Wir haben täglich 4 bis 6 Anfragen. Das macht mir Angst, also mir tatsächlich persönlich, weil die Menschen nicht mehr versorgt werden können.
Jetzt hält es den quirligen jungen Mann nicht mehr auf seinem Stuhl. Er will mir etwas zeigen. Die Patienten gut zu versorgen, das sei das eine, sagt er. Genauso wichtig sei es aber auch, seiner Belegschaft eine angenehme Betriebsatmosphäre zu schaffen. Pflegekräfte sind gefragt, da müsse man schon ein paar Benefits bereithalten, um sie an sich zu binden. Ein angemessener Lohn gehöre dazu und zum Beispiel die Liege im zweiten Stock seines Firmensitzes.
In der Woche montags die Thailänderin und macht kostenlose Massagen für die Mitarbeitenden. 20 Minuten im 20-Minuten-Takt. Kann man sich auch online anmelden über unser Formular.
Auch das Fitnessstudio um die Ecke könnten die Mitarbeitenden kostenlos nutzen, fügt er hinzu. Und im Aufenthaltsraum, dort wo die betriebsinterne Kita eingerichtet war, findet jeden Mittwoch Yoga statt. Am Ende des kurzen Rundgangs tritt Panayotis Jotti Neuert vor die Tür und zeigt auf ein nagelneues Wohnmobil. Es trägt das Logo von Pflege im Quadrat.
Das ist jetzt gerade gekommen letzte Woche. Das ist das Mitarbeitende-Wohnmobil.
Die damit machen was?
In Urlaub fahren. Weil ich habe mir privat eins gekauft. Und da haben die gesagt, oh, wie geil, Wohnmobil, voll schön. Und ich teile da mein Glück immer mit meinen Angestellten. Okay. Und dann haben schon die auch eins bestellt. Und jetzt können sie es nutzen. Es gibt dann so eine Tools, eine App, da tragen sie die Daten ein. Jetzt geht er Ende des Monats mal nach Amsterdam, dann geht er nach Portugal. Und jetzt wird er dann tatsächlich immer gebucht von den Leuten.
Das ist cool. Aber das ist mal richtig cool. Das finde ich gut.
Der Pflegeleiterin von Station 4a im Berliner Sana-Klinikum, Sabrina Dijuns, verschlägt es fast die Sprache, als sie hört, was der Mannheimer Pflegedienstleiter für seine Belegschaft tut.
Hat er gut gemacht, kann er sagen. Es ist gut. Wirklich? Nee, das ist doch schön.
Babychen?
Ja?
Alles gut?
Ja, ich fange jetzt an, hier alle noch wegzurollen.
Es ist Freitag, 26. November 2021. Die Pflegeleiterin muss dafür sorgen, dass ihre Gynäkologie-Patientinnen auf andere Stationen verlegt werden. Die Corona-Infektionszahlen sind mittlerweile so hoch, dass die Klinikleitung beschlossen hat, ab Montag die komplette Station 4a, also alle 34 Betten, ausschließlich für Covid-Patienten bereitzuhalten.
Wir kriegen jeden Tag mehrere Aufnahmen. Also wir haben von gestern Abend 17, 18 Uhr bis jetzt in der Früh, ich glaube, 6 Aufnahmen bekommen, Zugänge, die einfach auf einer halben Station nicht mehr Platz haben. Wichtig ist, wenn die Patienten eine Covid-Infektion haben, wenn das festgestellt wird, dann kommen die alle da, entscheidet keiner was.
Die Corona-Pandemie ist und bleibt allgegenwärtig. Mittlerweile hat der Bundestag für das Personal in Pflegeheimen und Kliniken eine Impfpflicht beschlossen. Nicht gut, meine Schwester Sabrina.
Jetzt beim Pflegepersonal anzufangen, die jetzt eh schon die ganze Zeit diese Sache stemmen. Und wir haben natürlich wie überall auch unsere Zweifler und Leute, die Fragen stellen. Ich glaube, uns fehlt dann noch mehr Pflegepersonal.
Sie teilt die Sorgen vieler Experten. Die Impfpflicht könne dazu führen, dass noch mehr Pflegerinnen und Pfleger den Beruf aufgeben. Eine schwierige Diskussion, findet sie. Auf ihrer Station sind alle geimpft, da ist sie sicher. Problematisch findet sie die Haltung der Menschen draußen. Wer nicht selbst erlebe, wie krank die Patienten auf einer Pandemiestation seien, könne gar nicht beurteilen, wie richtig und wichtig es sei, sich impfen zu lassen. Schwester Sabrina diskutiert daher viel, im eigenen Freundeskreis und in der Familie.
Meine Tochter zum Beispiel ist auch, also ihr Vater ist auch jemand, der nicht die Krankheit leugnet, aber an sich so gegen diese Maßnahmen so ein bisschen, ne? Und meine Tochter geht dem sehr nach und da muss ich die aufklären, wie das im Krankenhaus aussieht, weil die Sache ist, und ich finde es unserer Arbeit gegenüber so rücksichtslos.
Sabrina Dijuns will jedoch nicht nur meckern. Sie sieht auch positive Ansätze. Beispiel der gesetzlich festgelegte Einmalbonus in der Pflege. Je nachdem, wie hoch die Arbeitsbelastung für das Pflegepersonal in der Corona-Pandemie war und ist.
Da freue ich mich drüber. Also es macht jetzt nicht die Arbeit leichter, das jetzt nicht, das kann ich jetzt auch nicht sagen. In den Momenten, wo ich da stehe und Stress ist, fällt mir das Geld nicht unbedingt ein. Aber ja, es ist schon wenigstens etwas. Es ist nett, ja, und wir brauchen alle Geld, ja. Und da denkt man dann wirklich mal kurz daran, okay, das hast du dafür bekommen, dass du das gemacht hast. Das ist in dem Moment schon wertschätzend.
Mit einem kurzen, kräftigen Druck auf den Hebel desinfiziert sie sich noch einmal die Hände. Dann versorgt die Pflegeleiterin eine ihrer Patientinnen in der Gynäkologie. Ein letztes Mal noch, bevor ihre Station für viele Wochen komplett umgewandelt wird zur Pandemiestation.
Wolf-Sören Treusch hat uns in den deutschen Pflegealltag mitgenommen. Der Beruf kann erfüllend sein und das ist toll, aber mehr Anerkennung wünschen sich doch alle und dazu gehören auch bessere Arbeitsbedingungen. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um Trennungskinder, die von einem Elternteil gegen das andere aufgehetzt werden, bis sie von sich aus den Umgang verweigern. Ein ganz bitteres Kapitel in der Eltern-Kind-Beziehung, kommt aber leider gar nicht so selten vor. Ich bin Ellen Hering, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.